Wie geht diese Welt zu Ende? Die Theorien dazu haben ja immer wieder Hochkonjunktur. Die verschiedensten Leute sind in vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgestanden und haben verkündet, dass dann und dann auf diese Art und Weise die Welt zu Ende geht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab ja vor fast 20 Jahren um diese Zeit, eigentlich genau 20 Jahre, den großen Hype, das Jahr 2000 kommt, ja, und alle Computer werden abstürzen. Man befürchtete den Rückfall in so eine Art Steinzeit oder so. Das blieb dann aus. Dafür, einige Jahre später, gab es die Idee, dass 2012 die Welt enden werde, ja, so vor ungefähr 7 Jahren, weil, so sagte man, der Maya-Kalender, der Langzeitzählkalender, der dritte Kalender der Maya, um genau zu sein, zu Ende gehen würde, und das würde automatisch bedeuten, dass diese Welt zu Ende geht. Das gab es damals einen ziemlichen Medienrummel auch darum. Hollywood hat auch gleich noch Geld damit gemacht, mit einem spektakulären Film. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, worauf das Ganze eigentlich basierte. Das ist sehr interessant. Ich war vor einigen Jahren in Mexiko, hielt dort auch eine Vortragsreihe wie hier, in einer Stadt, die hieß Villa Hermosa. Und Villa Hermosa heißt auf Spanisch, ist in Südmexiko, eine schöne Stadt. Ja, schöne Stadt. Der Name war recht unpassend für die Stadt, sie war eigentlich ziemlich unansehnlich. Aber wenn man so Vorträge hält, dann fragt man sich manchmal, wenn man abends dann predigt, was man so den tagsüber macht. Ja? Und man guckt so ein bisschen, was sind so die Sehenswürdigkeiten der Stadt oder was kann man da so unternehmen. Und da gab es ein archäologisches Museum, denn in Südmexiko, das ist das Gebiet der ehemaligen Maya. Da gibt es dann diese großen Anlagen, Palenque zum Beispiel, da sind wir auch dann da gewesen. Sehr interessant. Und ich habe dann ein bisschen im Internet gegoogelt, was dann im Museum so ist. Und es stellte sich heraus, dass in diesem Museum, ausgerechnet in Villa Hermosa, sich genau das die Inschrift befindet, auf der die ganze Sache mit 2012, diesem Kalender, basierte. Und zwar ist das diese Inschrift hier. Und die ganze Maya-Kalender-Prophezeiung basierte auf genau diesen 4 Schriftzeichen hier. Die hier von oben nach unten zu lesen. 1, 2, 3, 4. Wie Sie sehen, sieht man eigentlich gar nichts, weil die Hälfte ist abgebrochen. Also was passiert ist, irgendwo Archäologen haben das ausgebuddelt und haben das gefunden und haben so auf den ersten Blick, wie das halt Archäologen so machen, die, also das waren Maya-Logen, so nennt man die, die kennen sich da mit diesen Schriftzeichen aus. Das sind sogenannte Glyphen, also nicht Hieroglyphen, weil nicht heilig, sondern einfach nur Glyphen. Und die haben dann, da hat dann ein Archäologe so aus dem Ärmel, so quasi auf den ersten Blick überlegt, was könnten diese Schriftzeichen geheißen haben. Ja, die haben quasi versucht, die Schriftzeichen zu rekonstruieren. Und einer der führenden Archäologen dort war dumm genug, seine Vermutung einfach mal im Internet kurz zu posten. Ja, also das könnte vielleicht bedeuten, dass es sich auf den Kalender bezieht und dass das irgendwie dann und dann endet. Man hat dann später das genauer untersucht, hat festgestellt, es ist gar keine Prophezeiung. Die grammatische Form spricht gar nicht von der Zukunft, sondern von der Gegenwart. Hat auch gar nichts mit dem Kalender zu tun. War was völlig ganz anderes. Aber es war schon in der Welt, nicht wahr? Genügend verrückte Verschwörungstheoretiker hatten das schon aufgegriffen und Hollywood hat dann auch den Film gemacht. Das war also eigentlich heiße Luft, basierte auf gar nichts. Das hat aber nichts daran geändert, dass man viel Geld mit dieser Theorie machen konnte. Das Ende der Welt hat ja ein gewisses Faszinosum. Wie wird denn diese Welt enden? Manche Leute glauben, irgendwann wird einer der mittlerweile immer mehr werdenden verrückten Regierungschefs, nicht wahr? Da gibt es immer mehr, nicht wahr? Die irgendwie uns nicht ganz geheuer sind. Die sitzen dann in Russland und Nordkorea und mittlerweile auch in Amerika, nicht wahr? Dass irgendeiner dann mal sagt, also mein Knopf, mein roter Knopf ist noch größer als deiner, nicht wahr? Und das mal beweisen möchte. Ja? Endet so die Welt? Mit einem Inferno der Atomwaffen? Oder werden wir irgendwann, so wie manche glauben, von einem Asteroiden heimgesucht, der dann irgendwann mal seine Bahn verlässt und irgendwann zufällig hier auf die Erde prallt? Oder gehören wir vielleicht zu denjenigen, die sich in den Kopf gesetzt haben, dass irgendwann vielleicht grüne Menschen kommen, grüne Männer von einem anderen Planeten? Nun, die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Szenario. Diese Welt wird nicht enden, weil ein Regierungschef die Nerven verloren hat. Und diese Welt wird nicht enden, weil irgendein heimatloser Asteroid zufällig auf unseren Planeten zurast und auch gar nicht, weil irgendwelche Marsmenschen kommen, die es gar nicht gibt. Die Bibel zeigt uns, wir haben es hier und dort auch schon angesprochen, dass diese Welt, wie wir sie kennen, zu einem Ende kommen wird, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Nun, das ist keine Sache, die wie die Maya-Prophezeiung auf irgendwelchen abgebrochenen Schriftzeichen basiert, sondern auf der Aussage von Jesus Christus selbst. Das ist nicht mal eine Prophezeiung nur, die man irgendwie so mit Hörnern und Tieren und Symbolen irgendwie interpretieren muss, sondern Jesus hat in der eindeutigsten Sprache, die man als Mensch wählen konnte, gesagt, dass er wiederkommen wird. In Johannes 14, Vers 1 und 2 heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn Menschen über das Ende der Zeit nachdenken, was ist so die vorherrschende Emotion, die Menschen haben, wenn sie das Gefühl haben, die Welt geht bald zugrunde? Angst, oder? Also wenn Menschen überhaupt sich mit dem Thema befassen, ja, weil manche wollen es einfach ignorieren oder sagen, wer weiß, nicht wahr, beschäftige ich mich nicht mit. Aber wenn Menschen so die Frage sich stellen, wie lange geht das noch so, kommt vielleicht der große Zusammenbruch, dann haben sie meistens Angst, sie wollen sich vorbereiten, sie horten vielleicht Konserven und bunkern die, um dann für den Notfall gerüstet zu sein. Ich weiß noch, vor einigen Jahren sprach ich mit einigen Menschen, die mir sagten, Christopher, wenn das Ende kommt, dann musst du uns besuchen, weil sie hatten schon für mehrere Jahre Getreide aufgespeichert. Und ich habe ihnen dann gesagt, das ist ganz nett von euch, aber ich glaube, mein Gott wird mich versorgen können, ne, wenn mal eine Krise kommt. Aber die Bibel und Jesus hier sagt nicht, als er jetzt über die Wiederkunft spricht, habt Angst, bereitet euch vor, legt Konserven an. Er sagt genau das Gegenteil, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Jetzt kommt's. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Also einfacher kann man sich ausdrücken. So komme ich wieder. Jesus sagt, ich komme wieder. Er benutzt keine Allegorie, kein Gleichnis, kein Bild, nichts. Er sagt ganz deutlich, ich komme wieder. Der Jesus, an den Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen glauben, sagt, er kommt wieder und die meisten Christen reden nicht davon. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Zweck der Wiederkunft ist nicht primär, dieser Welt ein Ende zu machen. Nicht primär, um das Böse zu besiegen oder Irrtum aufzudecken. Jesus hat einen ganz anderen primären Zweck mit der Wiederkunft. Manchmal bin ich auf Reisen, wie gerade schon erwähnt, und ich bin im Ausland oder weit weg und ich sehe meine und habe von meiner Frau getrennt, ja, und dann habe ich irgendwie ein bisschen Sehnsucht nach ihr. Ja, ich freue mich, heute Abend kann ich nach Hause fahren, werde ich sie wieder sehen. Und dann können wir telefonieren, ja, und wir skypen oder wir schreiben uns SMS oder WhatsApp und wir bleiben im Kontakt. Aber es ist nicht dasselbe, als wenn ich sie in meine Arme nehmen kann, oder? Auf dieselbe Art und Weise können wir mit Jesus zusammenleben, wir können Kontakt mit ihm haben, wir können ihm sozusagen seine Textnachrichten lesen, wir können ihn anrufen im Gebet, wir können uns von ihm führen lassen, Gedanken bekommen, aber Jesus reicht das auf Dauer nicht, uns nur Textnachrichten zu senden und unsere Gebete zu hören. Er möchte uns letztendlich in den Arm nehmen und deswegen, zuallererst, kommt Jesus wieder. Er möchte, dass wir auch körperlich da sind, wo er ist. Nun, seit wann reden Menschen von der Wiederkunft? Ist das eine Idee, die Jesus, als er auf der Erde war, zum ersten Mal aufgebracht hat? Eine neue Idee? Oder ist die Idee schon älter? Die Bibel offenbart uns, von diesen aber hat auch Henoch, das ist der siebte nach Adam, das ist noch vor der Sintflut, also so ganz am Anfang, also in den ersten Seiten der Bibel, ja, wenn man muss so die ersten fünf Kapitel lesen, da kommt man schon auf Henoch. Von diesen hat Henoch geweissagt, also prophezeit, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Nun, wir wissen wahrscheinlich, im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Verheißungen auf das Kommen Jesu als Messias. Ja, wir haben ja einige auch studiert, zum Beispiel die Verheißung in Daniel 9, wo gesagt wird, wann er getauft werden wird, wann, dass er gekreuzigt werden wird. Es gibt andere Prophezeiungen, zum Beispiel wo er geboren wird in Bethlehem und unter welchen Umständen. Und viele Details seines Lebens sind prophezeit worden. Weiß jemand vielleicht zufällig? Ungefähr so, Pi mal Daumen, wie viel Weissagung, Prophezeiung gibt es im Alten Testament auf das Kommen Jesu? Das erste Kommen Jesu. Ungefähr 10, 20, 30, 40? Ungefähr 300. Frage, gibt es jetzt über die Wiederkunft Jesu, das zweite Kommen, weniger, gleich viel oder mehr Prophezeiung? Wer ist für weniger? Wer ist für gleich viel? Wer ist für mehr? Ah, doch, einige. Okay. Wie viel mehr? 400, 500, 600? Es sind 2400. Das heißt, statistisch gibt es für jede Prophezeiung auf das erste Kommen Jesu 8 Prophezeiungen und Weissagungen, die mit der Wiederkunft und den Ereignissen, die um die Wiederkunft sich basieren und damit zusammenhängen, direkt oder indirekt darauf hinverweisen. Und schon seit Anfang der Welt, schon seit Henoch, wird von der Wiederkunft gesprochen, wie wir gesagt haben. Das heißt, die Menschen haben nicht nur davon gesprochen, dass der Messias kommen würde. Es gab immer schon wieder Prophezeiungen und prophetische Aussagen, dass auch der Messias ein zweites Mal kommen würde. Dass es ein Ende der Welt geben würde. Die Juden waren manchmal etwas verwirrt, die haben diese beiden Sachen manchmal auch miteinander vermixt. Aber im Grunde genommen werden beide Themen von Anfang an in der Bibel beschrieben. Und jetzt habe ich eine wichtige Frage. Wenn die Kreuzigung und die Taufe und die Auferstehung Jesu bei seinem ersten Kommen mit 300 Prophezeiungen so wichtig sind für die christlichen Kirchen, dass alle also in christlichen Kirchen, dass man ständig von der Kreuzigung, der Auferstehung spricht, warum sprechen so wenig Christen von der Wiederkunft, die rein statistisch gesehen ein solches Gewicht in der Bibel hat? Christen, die Jesus lieben, sollten sich über die Wiederkunft freuen und sie studieren und wissen, was da passiert. Nun, die erste Frage, wenn man über die Wiederkunft Jesus spricht, ist natürlich welche Frage? Was ist die erste Frage? Wann? Genau, ja, wann kommt er denn? Und die Frage ist nicht neu, die ist ganz alt. Schon die Jünger fragten diese Frage, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Woran können wir erkennen, dass es jetzt losgeht? Gibt es da irgendein Zeichen, dass, wenn das kommt, wir uns bereit machen? Ja? Gibt es irgendwelche Merkzeichen, irgendwelche Meilensteine? Wann wird es geschehen? Und was sagte Jesus? Interessanterweise sagte er als erstes, habt Acht. Bevor er irgendwelche Zeichen gab, sagte er, habt Acht, dass euch niemand verführt. Was heißt habt Acht? Achtung, Vorsicht, ja, rotes Warndreieck. Man kann über die Wiederkunft und die Art und Weise der Wiederkunft und den Zeitpunkt der Wiederkunft und all diese Dinge verführt sein. Er sagt sogar, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Schon mal jemand gesehen, der behauptet, dass er Christus ist? Hier haben wir ein paar Beispiele. Links ist der Gründer der Moon-Sekte, der von sich behauptete, dass er Christus sei. Rechts, der ist noch kurioser, der Apostel Dr. José Luis de Jesus, der sagt von sich gleichzeitig, dass er der Messias, der Christus und der Antichristus ist. Und das ist so verwirrend, man fragt sich, warum Leute ihm nachfolgen, aber es gibt immer Leute, die für den größten Quatsch zu haben sind. Der hier, der sieht ein bisschen aus wie Jesus, oder? Der Vissarion, der lebt in der russischen Taiga, in der Stechmückenhölle, wie ein Journalist das beschrieb. Der sitzt da irgendwo in der Prärie in der Wildnis und meditiert auf seinem Hügel, und Leute kommen aus der ganzen Welt und sitzen am Fuße des Hügels und hoffen, von seiner Energie etwas abzubekommen. Er hat sogar eigene Bücher geschrieben und Lehren verfasst, ein Lehrgebäude aufgeschrieben, und er wandelt dort durch die ostrussische Taiga als der Messias. Der hier hat es ein bisschen kommerzieller aufgezogen. Seine Idee hier ist von Apollo C. Quiboloi, dass er schon seit 41 Jahren der gesalbte Sohn Gottes ist. Er lebt in den Philippinen und hat dort ein Anwesen, das habe ich mal ein Video davon gesehen, ein so großes Anwesen, dass man wirklich glauben könnte, er lebt im Paradies. Das hat er wahrscheinlich finanziert von den vielen armen philippinischen Gläubigen, die ihm das abnehmen. Und das Ganze ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Der hier sieht ein bisschen sympathischer aus, oder? Das ist ein Australier, der hier sich für Jesus ausgibt. Und raten Sie mal, wer die Frau neben ihm ist. Ja, Maria Magdalena, genau, angeblich. wir lachen über solche Dinge und sagen, also mit sowas wird man uns jetzt nicht kriegen, oder? Aber als Jesus sagte, dass viele kommen werden und sagen, ich bin der Christus, meinte er nicht nur solche verrückten Leute, obwohl es immer auch Menschen gibt, die darauf reinfallen. Nicht nur verrückte Leute, die sagen, ich bin Jesus. Er sagte ja, es werden Leute kommen, die sagen, ich bin der Christus. Und Christus ist nicht ein Name. Jesus hat ja nicht Christus als Nachnamen gehabt. Er hieß ja nicht Jesus Christus, wie ich Christopher Kramp heiße, sondern Christus war ein Titel. Weiß jemand, was Christus heißt? Christus heißt der Gesalbte. Und wer wurde gesalbt im Alten Testament? Könige, Priester und Propheten. Und gibt es Menschen in dieser Zeit, die behaupten, dass sie Könige sind, Leiter eines Königreiches und gleichzeitig oberster Priester, die wie Propheten behaupten, dass wenn sie sprechen für Gott, sie nicht fehlbar sind? Das Papsttum ist genau das. Ganz genau das. Auch das Papsttum ist eine Erfüllung dieser Prophezeiung. Das heißt, die Verführung in Bezug der Wiederkunft ist sehr viel breiter und sehr viel größer. Aber kommen wir zu den Zeichen, die Jesus selbst angesprochen hat. Er sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Nun, manchmal werden Vorträge gehalten über die Wiederkunft und die gehen dann meistens so. Da ist Krieg in Syrien. Jesus kommt wieder. Da ist eine Bombe explodiert im Gazastreifen. Das ist das untrügliche Zeichen, dass Jesus wiederkommt. Schon mal sowas gehört? Die Wahrheit ist, im Text steht das Gegenteil. Dort steht, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Das ist noch nicht das Ende. Nun, all das sind Wegmarken auf dem Weg. Aber schon zur Zeit von Jesus gab es Krieg. Nun, was hat das also zu bedeuten? Jesus sagt weiter, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Nun, ich stelle die Frage, obwohl sie vielleicht offensichtlich erscheint, weil sie nicht so offensichtlich ist. Was sind Wehen? Ich frage die Frage deswegen, weil ich mal vor einiger Zeit mit einem jungen Mann, der war so 17, 18, die Bibel studiert habe. Und als ich ihn fragte, du weißt, was Wehen sind, oder? Dann sagte er, ja, ich weiß. Das ist, wenn eine Frau Kinder kriegt, dann ruft sie aus, wehe, wehe. Und ich habe gesagt, ja, fast. Deswegen möchte ich ganz sicherstellen, dass wir alle wissen, was Wehen sind. Und ich rede nur am grünen Tisch als theoretisch, ich habe ja nie Wehen gehabt, aber können wir diejenigen unter uns sagen, die Wehen gehabt haben, was sind Wehen? Was ist das Besondere an Wehen? Das sind die Geburtsschmerzen und was ist das Besondere an ihnen? Sie nehmen zu an was? An Stärke und an Schnelligkeit. Oder? Also es wird dann immer intensiver, ja, immer schneller. Und genau das, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, wenn ein Krieg kommt, ist das Ende da. Er sagt, die Kriege und die Erdbeben und die Hungersnöte und die Seuchen werden immer mehr zunehmen wie Wehen und immer schlimmer werden. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man merkt, also Frauen sagen mir manchmal, es kommt irgendwann der Punkt, da weiß man, also jetzt kommt's. Ja? Nun, wie ist das? Exemplarisch hier vielleicht einfach eine Statistik zum Thema Erdbeben. Das können wir vielleicht für andere auch durchführen. Ich habe hier mal einfach von einer amerikanischen Datenbank, eine geophysische Datenbank, all die Erdbeben mir herausgezogen, die auf der Richterskala 7,0 oder größer waren. Das sind also die schweren Erdbeben und 8,0 nochmal extra. Das heißt, die ganz besonders schwere Zerstörungen angerichtet haben. Und zwar in den vergangenen Jahrhunderten. Nun, da muss man ein bisschen mit einkalkulieren, dass nicht jedes Erdbeben vor 2000 Jahren erfasst worden ist, nicht wahr? Weil vielleicht in Alaska noch niemand gelebt hat oder so. Aber man kann einiges rückverfolgen und das sind die Statistiken. Im 1. Jahrhundert nach Christus weiß man von einem starken Erdbeben. Wenn wir ein bisschen springen ins 15. Jahrhundert, da sind es 12 starke mit zwei besonders schwer. Dann im 16. Jahrhundert sind es 28. Im 17. Jahrhundert sind es 60. Im 18. auch nochmal. Und dann im 19. haben wir 210 bekannte starke Erdbeben und im letzten Jahrhundert 941. Also, selbst wenn man jetzt ein paar Erdbeben vielleicht noch dazu zählt, die mal in Neuseeland oder so gewesen sind im ersten Jahrhundert, man sieht irgendwo eine generelle Tendenz, über eine rote Linie, so in der Physik, nicht wahr? Da hat man so Messwerte und dann kann man so eine generelle Tendenz sehen und darum geht es Jesus. Jesus wollte nicht jedes einzelne Erdbeben aufzählen und so klein zusammenzählen. Er wollte zeigen, es gibt so eine generelle Tendenz, die sich immer mehr intensivieren wird. Und so ist es mit den Kriegen. Ich meine, vor 2000 Jahren gab es schon Kriege. Da haben ein paar römische Legionäre gegen ein paar Germanen gekämpft, irgendwo im Wald. Das hat den Rest der Bevölkerung meistens nicht weiter tangiert. Kriege sind im Laufe der Jahrhunderte immer brutaler und immer weitausgreifender geworden. Immer größere Teile der ganzen Gesellschaft sind durch Kriege beeinflusst worden. Und das auch Waffensystem ist immer schlimmer geworden. Das brauche ich ja gar nicht ausführen. Ist uns bekannt. Jesus sagt mehr Zeichen. Er sagt zum Beispiel hier, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Christenverfolgung, da denken wir automatisch an das Römische Reich, oder? An Nero und Diokletian und Domitian und brennende Christen im Kolosseum und Löwen, die auf sie fallen und zerfressen. Wann war das schwerste Jahrhundert der Christenverfolgung in den letzten 2000 Jahren? Das letzte, das 20. Jahrhundert. Nie zuvor sind so viele Christen weltweit verfolgt worden wie im 20. Jahrhundert. Und vielleicht kennen Sie die Organisation Open Doors, das ist so eine überkonfessionelle Organisation, die das dokumentiert. Wir reden oft heute noch von den Verbrechen der Römer im Kolosseum. Sowas geschieht heute. Erst vor einiger Zeit sind in Nordkorea Christen gefasst worden mit ihren Bibeln und dann erschossen worden, aber nicht einfach irgendwie erschossen worden. Genau wie bei den Römern damals im Kolosseum hat man ein Stadion voll gemacht mit Menschen, hat die Christen in der Mitte aufgestellt und hat dann mit Kalaschnikow so lange auf sie geschossen, bis sie völlig zerfetzt waren. Solche Dinge geschehen heute im sogenannten modernen 20. 21. Jahrhundert. Christenverfolgung hat nicht abgenommen, sie nimmt weltweit zu. Und dann sagt Jesus, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Die kennen wir schon, die falschen Propheten, wir haben einiges über sie gesprochen im Laufe der prophetischen Vorträge, die wir gehabt haben in den letzten Tagen. Und Jesus sagt, und das ist sehr interessant, und Sie werden sofort verstehen mit dem, was wir in den Vorträgen vorher schon behandelt haben, was er hier meint. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Für viele Christen sind ja Liebe und Gesetz zwei verschiedene Welten. Ja? Manchmal gibt es Leute, die sagen, Christopher, rede nicht so sehr über das Gesetz. Ja? Das ist so gesetzlich. Rede mehr über die Liebe. Und ich frage mich immer, ja, wie soll ich denn über die Liebe reden? Und nicht über das Gesetz, wenn doch die Liebe Gottes so gesetzmäßig ist. Und wenn das Gesetz Gottes ausgedrückt wird als Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt selbst, wenn die Gesetzlosigkeit stärker wird, nimmt die Liebe nicht zu, sondern die Liebe nimmt ab. Und vielleicht sehen wir das in unserer Gesellschaft auch, dass je mehr sich Menschen von den Gesetzen Gottes entfernen, desto kühler wird auch die Gesellschaft. All das sind Zeichen, von denen Jesus sagt, ihr werdet sehen, wie sie zunehmen, aber das entscheidende Zeichen kommt noch. Der Trigger für die Wiederkunft sind nicht Christenverfolgung und auch nicht Veränderungen der Gesellschaft und auch keine Erdbeben und auch keine Bomben in Palästina. Der entscheidende Trigger, wir haben es heute früh kurz angesprochen, für die Wiederkunft nach Vers 14 ist, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Immer wieder höre ich Menschen sagen, ja, Jesus hat verheißen, er kommt, und es dauert jetzt schon 2000 Jahre, nicht wahr? Wer weiß, wie lange es noch dauern wird? Die Frage stellt sich Jesus auch. Seit 2000 Jahren wartet er, dass die Menschen, die behaupten, Christen zu sein, endlich das tun, was er sagt. Das Evangelium soll gepredigt werden in der ganzen Welt. Das ist der einzige Auftrag, den Christen eigentlich haben. Und wir tun alles Mögliche oft, aber nicht das, was hier steht. Jesus wartet noch immer. Bis heute gibt es ganze Teile der Welt, die das Evangelium noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, dass in unserer Zeit das Evangelium mit einer Geschwindigkeit sich ausbreitet. Und wir Möglichkeiten haben, von denen Reformatoren und Apostel nur geträumt haben. Also ich denke mir manchmal, wenn der Paulus wüsste, was wir an Geräten haben, mit welcher Schnelligkeit wir die ganze Welt erreichen können, wenn der Martin Luther das wüsste, die würden sich an den Kopf fassen und fragen, ja, was macht ihr eigentlich noch hier? Wie lange braucht ihr denn noch, um das in die Welt zu tragen? Dann wird das Ende kommen, Jesus Christus wird erscheinen. Wie wird das sein? Die Bibel sagt uns ganz genau, wie es sein wird. In Matthäus 24, Vers 30 heißt es, Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Halten wir fest, Punkt Nummer 1, die Wiederkunft ist ein globales Ereignis. Sie wird nicht lokal an einem Ort stattfinden, sondern für alle Menschen dieser Welt global. Alle Geschlechter der Erde werden merken, dass Jesus wiederkommt. Deswegen sagt die Offenbarung, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Sie werden nicht erst CNN oder die Tagesschau einschalten müssen. Irgendein Reporter, der in Rio de Janeiro oder in Lagos oder in Tokio steht und sagt, ah, hier, Jesus ist wiedergekommen. Nein, 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 nein. Wenn Jesus wiederkommt, lieber Freund, liebe Freundin, wirst du es selbst sehen. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 gibt es eine ganz interessante Geschichte. Jesus war auferstanden, er hatte noch einige Wochen mit seinen Jüngern verbracht, ihnen viele Anweisungen gegeben, Dinge erklärt, weil sie jetzt endlich verstanden hatten, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Und dann hat er sie zum letzten Mal gerufen und er gab ihnen die letzten Anweisungen, sie sprachen miteinander und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Das heißt, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Also stellen wir uns vor, man redet mit jemandem, nicht wahr? Die reden mit Jesus und fragen, also wenn jemand die und die Frage stellt, was sollen wir antworten? Jesus sagt, ah, okay, dann macht ihr das und jenes, nicht wahr? Und was sollen wir da machen? Jesus sagt, das und jenes und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, nicht wahr? Und während sie reden, plötzlich fängt Jesus an zu schweben. Schon mal mit jemandem gesprochen, der plötzlich vom Boden abhebt? Außergewöhnlich, oder? Und Jesus fährt auf einer Wolke weg von ihnen und sagt dabei noch, sieh, ich bin bei euch alle Tage, nicht wahr? Bis an der Weltzeitende. Und geht weg. Und die stehen da und es ist so interessant, was der nächste Vers sagt. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, also die waren völlig baff, die wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Während sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Und das finde ich so cool, was hier steht. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Als ob es das Normalste auf der Welt wäre, nicht wahr? Dass jemand vom Boden abhebt und in den Himmel fährt. Und die stehen da und gucken hinterher und die Engel sagen, Moment mal, was guckt ihr eigentlich noch? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wie in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. So wie er gegangen ist, in den Wolken des Himmels, so kommt er wieder. Das ist so ein bisschen wie am Flughafen, ja, wenn man so ein Flugzeug wegfliegen sieht. Das startet dann und dann sieht man es noch und dann winkt man noch so ein bisschen vielleicht, nicht wahr? Und dann wird es immer kleiner und kleiner und dann muss man sich schon so ein bisschen anstrengen mit den Augen und dann sieht man es noch und dann ist es so ein Punkt, oder? Und dann ist es weg. Und genauso wird Jesus wiederkommen. Irgendwann wird man diese kleine Wolke sehen, so groß wie eines halbes Mannes Faust, nicht wahr? Und dann wird er näher kommen und näher kommen und näher kommen und näher kommen. Aber jetzt gibt es vielleicht ein paar ganz Kluge, die sagen, Christopher, bei aller Liebe, aber nach den Gesetzen der Physik, da die Erde ja eine Kugel ist, Fußnote, die Erde ist eine Kugel. Wenn jemand dazu eine Frage hat, kann er mich später fragen. Ich bin zwar kein Physiker, aber ich denke, das können wir erklären. Die Erde ist keine Scheibe. Aber wenn die Erde eine Kugel ist und Jesus kommt von hier, wie sehen ihn die da? Ja? Und wenn er von hier kommt, wie sollen ihn die da sehen? Ja? Gute Frage. Schauen wir, was die Bibel sagt. In Matthäus 25, Vers 31 heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und Achtung, und alle heiligen Engel mit ihm. Jesus kommt nicht allein. Was heißt alle heiligen Engel mit ihm? Wenn ein Engel in seiner Herrlichkeit erscheint, ist das schon ziemlich spektakulär. Wir haben ein gutes Beispiel bei der Auferstehung von Jesus. Jesus war ja im Grab und da standen ein paar römische Legionäre rum. Das waren jetzt nicht irgendwelche Volkspolizisten oder so. Das waren römische Legionäre, das waren Elitesoldaten. Das waren die Besten der Besten. Manche von denen haben vielleicht ganz mutig vorher an der nordischen Grenze gegen Germanen gekämpft oder so. Ja? Die haben sich nichts daraus gemacht, wenn mal so wilde Germanen mit Äxten auf sie gesprungen sind. Das waren römische Legionäre. Das heißt hier, und siehe, da kommt ein Engel vom Himmel. Wie viele Engel? Ein Engel. In seiner Herrlichkeit. Und als er so den Erdboden berührt mit seinem Fuß, boom, gibt es ein Erdbeben. Und es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Die ganzen römischen Elite-Legionäre fallen ohnmächtig um. Puff. Ein Engel in seiner Herrlichkeit. Wie viel Engel gibt es denn, wenn die Bibel sagt, er kommt nicht mit einem oder mit zwei oder mit sieben, er kommt mit allen Engeln? Wie viel gibt es denn? Nun, die Bibel sagt, es gibt mindestens 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Was ist, Frage an alle Mathematiker, was sind 10.000 mal 10.000? 100 Millionen, das wäre schon eine ganze Menge, oder? 100 Millionen von solchen Engeln. Aber ich glaube, es sind noch viel, viel mehr, weil das ist eher so eine allgemeine Phrase, oder? Das ist jetzt nicht abgezählt, das sind genau 100 Millionen und keiner mehr. Wenn wir glauben, dass jeder Mensch auf dieser Welt, und das glaube ich, einen Schutzengel hat, dann gibt es ja schon mindestens mehr als 7 Milliarden gute Engel. Wahrscheinlich gibt es auch viel mehr Engel, die vielleicht irgendwo im Himmel singen, im Chor sind, nicht wahr? Oder andere Welten noch bearbeiten und andere Aufgaben haben. Ja, manche Engel haben vielleicht auch nicht die Aufgaben als Schutzengel. Also, es gibt Milliarden von Engeln. Und dieser Planet, wenn Jesus wiederkommt, wird umzingelt sein von Engeln in aller Herrlichkeit. Wenn der ganze Himmel überströmt sein wird von dem Licht all der Milliarden Engel. Glauben Sie, das wird man merken? Die Bibel sagt nicht, dass alle Menschen Jesus zur selben Sekunde sehen werden. Das steht nirgendwo. Ja, vielleicht macht er eine kleine Tour ringsherum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber der Punkt ist, alle werden es sehen. Sogar sagt die Bibel, der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Wenn Jesus wiederkommt, ist das das Ereignis, auf das der Himmel gewartet hat. Da bleibt niemand zurück. Alle Engel kommen mit. Der Vater selbst wird dabei sein. Der Himmel freut sich auf die Wiederkunft. Freust du dich? 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Nicht nur wird die Wiederkunft ein sichtbares Ereignis sein mit allen Engeln, es heißt, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Die Posaune ist eher ein leises oder ein lautes Instrument? Ein lautes Instrument, man kann auch leise damit spielen, wenn man gut ist, ja. Aber mit einer entsprechenden Lunge kann man auch ordentlich Lärm damit machen. Aber hier spielt nicht ein erfahrener Posaunenbläser, hier spielt Gott mit einer ewigen Lunge. Die Posaune Gottes wird erschallen, es wird ein lautes Ereignis sein. Ich finde das so schön, wie Psalm 50, Vers 3 sagt, unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Die Wiederkunft wird global sein. Die Wiederkunft wird sichtbar sein. Er wird in den Wolken des Himmels kommen. Die Wiederkunft mit allen Engeln sein, in der Herrlichkeit des Vaters. Und sie wird hörbar sein. Und dann sagt die Bibel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ja, die Bibel sagt, wir werden verführt werden. Es wird falsche Imitationen der Wiederkunft geben. Aber das hier kann nicht imitiert werden. Die Toten werden auferstehen. Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist so beeindruckend. Ich freue mich schon auf diesen Moment. Denn die Bibel sagt hier ganz deutlich, dass wir Jesus entgegengerückt werden. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo meine Füße von diesem Erdboden abheben werden. Und dann können wir nach unten schauen, ich war und sagen, ah, das Upstadt, nicht wahr, das Zeutern, das Bruchsal. Ja, vielleicht werden wir eher nach oben schauen, nicht wahr? Und werden ihm entgegengerückt werden und werden ihn in der Luft treffen. Das heißt im Umkehrschluss, der wahre biblische Jesus wird zwar wiederkommen, aber nur in die Nähe der Erde. Er wird den Erdboden nicht berühren. Mit anderen Worten, wenn Sie die Tagesschau anschalten und irgendjemand behauptet, er sei Jesus und er hat auch nur einen Haken auf dem Erdboden, ist er mit Sicherheit nicht der biblische Jesus. Wir werden bei ihm sein alle Zeit. Wer von uns mag Geheimnisse? Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Das Tolle an den biblischen Geheimnissen ist, sie werden meistens gleich offenbart, nicht wahr? Weil Gott möchte gerne, dass wir seine Geheimnisse wissen. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Nicht alle werden sterben, denn es wird eine Generation geben, die wird Jesus lebendig wiederkommen sehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich ihn lebendig wiederkommen sehe. Du auch? Wir werden aber alle verwandelt werden. Und zwar plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Hier habe ich eine gute Nachricht. Wer von uns ist ein bisschen unzufrieden mit seinem Aussehen? Nicht melden, aber. Sparen Sie sich das Geld für die Schönheitsoperation. Es kommt eine Schönheitsoperation, die wird kostenlos sein, schmerzfrei. Und zwar dauert sie nur eine Sekunde. Jesus wird uns alle verwandeln. In einem Augenblick. Wie schnell geht ein Augenblick? Augen zu, Augen auf. Kling. Die Toten werden auferweckt werden. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Und was mir ganz, ganz toll gefällt, ist das hier. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und wenn die Toten auferstehen, werden die etwas Interessantes sagen. Jetzt hören Sie mal genau zu. Die werden sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Die werden nicht sagen, oh, das hat ganz schön lange gedauert, oh, wir wurden so gequält im Fegefeuer. Nein, 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 das sagen die nicht, weil das ist ganz unbiblisch. Die werden sagen, das war schon alles. Weil, und wir haben heute nicht die Zeit, das lange auszuführen, aber das können Sie später auch weiter studieren. Die Bibel lehrt, dass der Tod ein Schlaf ist. Die Menschen werden die Augen zumachen, machen die Augen zu, wenn sie sterben. Und sie werden die Augen öffnen und sie werden in all der Zeit nichts mitbekommen haben. Sie werden vielleicht Schmerzen vor dem Tod gehabt haben. Sie werden Angst vor dem Tod gehabt haben. In dem Moment, wo sie die Augen zumachen und sterben, bekommen sie nichts mit. Prediger 9, Vers 5 sagt, die Toten wissen nichts. Sie loben nichts, sie klagen nichts, sie haben keine Pläne, keine Weisheit, nichts davon. Und wenn sie dann wieder die Augen aufmachen, und da können 2000 Jahre vergangen sein, werden sie sagen, das war alles Totenreich. Wo ist dein Stachel? Wo? Wir hatten solche Angst vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Problem. Das Problem ist das Leben davor. Das muss gemeistert werden. Totenreich, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Nun, was passiert mit denjenigen, wenn Jesus wiederkommt, die nicht an ihn geglaubt haben? Denjenigen, die sich gegen ihn entschieden haben, die seine Liebe abgelehnt haben, die seine Gebote übertreten haben. In 2. Thessalonicher 1, Vers 8 steht, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen. Und weiter heißt es, diese werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Ich habe mir früher die Frage gestellt, wie ist das möglich? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, der jedem Menschen die Freiheit gibt. Wir haben ja gesagt, Liebe wächst auf dem Boden der Freiheit. Und so oft sage ich auch den Menschen, oder wir sagen oft den Menschen, du kannst dich entscheiden, ob du mit Gott leben möchtest oder nicht. Und dann sagen wir ein paar Wochen später, wie hier, wenn du dich nicht mit Gott für Gott entscheidest, wirst du umkommen? Wo ist denn da jetzt die Freiheit der Entscheidung? Nun, schauen wir uns das mal genauer an. Johannes sah auf Patmos in der Vision diesen Tag der Wiederkunft. Und er sagte, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Bergen. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Frage. Wenn ich zu einem Berg spreche, fall auf mich, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir den Tod durch Steinigung. Den Tod durch Steinigung, denn die sagen, wir möchten gern lieber gesteinigt werden, als das Angesicht Jesu zu sehen. Frage, wie sieht ein zorniges Lamm aus? Schon mal ein zorniges Lamm gesehen? Der Johannes schreibt das bewusst. Weil, was für eine absurde Idee. Also Menschen haben Angst vor verschiedenen Dingen. Hat jemand Angst vor Spinnen? Ja, man kann Angst vor Spinnen haben. Ja, Angst vor Schlangen oder so. Ja, ich habe panische Angst vor Hunden. Aber schon mal jemand gesehen, der Angst vor Lämmern hat? Der über eine Wiese rennt und sagt, Hilfe, 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 ein Lamm ist hinter mir her. Na, eher nicht, oder? Das ist so absurd. Und es soll ausdrücken, es ist so absurd, dass Menschen Angst haben, in die Augen dessen zu schauen, der sein ganzes Leben für sie gegeben hat. Und doch, wenn sie es tun, denn Sünde verfinstert unser Denken. Menschen, die sich gegen Gott entscheiden, wollen lieber sterben, als mit ihm zu leben. Denn das Trachten des Fleisches, sagt die Bibel, ist tot. Und hier kommt eine wichtige Wahrheit. Wenn Gott uns die Entscheidungsfreiheit gibt, zwischen was dürfen wir denn entscheiden? Wir sagen manchmal so schnell daher, wir können uns entscheiden, ob wir mit Gott leben wollen oder nicht. Aber diese Entscheidung gibt es nicht. Und zwar nicht, weil Gott es nicht uns schenken möchte, diese Entscheidungsfreiheit, sondern weil diese beiden Optionen so als Option gar nicht existieren. Gott kann uns die Option, ohne ihn zu leben, gar nicht anbieten. Vielleicht würde er sogar tun, wenn er könnte, so wie ich ihn kenne. So freundlich wie er ist. Aber er kann nicht. Es gibt nur eine Quelle des Lebens, das ist er. Deswegen kann er uns nur eine Wahl geben. Willst du leben oder nicht? Er hat uns alle geschaffen und er konnte uns ja nicht fragen, bevor er uns geschaffen hat, ob wir geschaffen werden wollen, oder? Das geht nicht. Also hat uns erst einmal geschaffen. Aber er stellt jedem Menschen, den er geschaffen hat, danach die Frage, ich habe dich gemacht, ich habe einen Plan für dich, ich liebe dich, aber du musst entscheiden, ob du existieren willst, ja oder nein. Ich zwinge dich nicht zu existieren. Sage du mir, willst du leben oder nicht? Das war die Entscheidung für Adam und Eva. Wollt ihr leben? Und Gott hat das nicht einfach 50-50, so grau, so beide Optionen. Er hat sehr deutlich gemacht, ich will, dass ihr lebt. Er hat die Möglichkeit zu sündigen so klein wie möglich gemacht, weil er wollte, dass sie leben. Aber er musste sie vor die Wahl stellen, wollt ihr leben oder nicht? Wollt ihr vom Baum des Lebens essen oder von dem Baum der Erkenntnis? Der bringt den Tod. Wenn ihr sterben wollt, da ist der Ausgang. Deswegen sagt die Bibel, ich lege euch vor, Leben und Tod. Wenn du leben willst, wisse, es gibt nur eine Quelle des Lebens, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Menschen werden ausrufen, wenn sie Jesus sehen, wer kann bestehen? Aber interessanterweise wird es eine andere Gruppe von Menschen geben, die nicht sagen wird, oh, wer kann bestehen, wir wollen gesteinigt werden. Es wird eine andere Gruppe geben von Menschen, die wird sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Liebe Freunde, am Ende der Zeit wird es zwei Gruppen geben. Die eine Gruppe wird sagen, wir wollen lieber sterben, als Jesus zu sehen. Die andere Gruppe wird sagen, das ist mein Freund, mit dem ich gesprochen habe, der mir in meinem Leben geholfen hat, zu dem ich gebetet habe. Das ist der, von dem ich euch erzählt habe. Da wird niemand sein, der sagt, ach, Jesus, dich gibt's also. Ach, wie interessant. Es wird nur zwei Gruppen geben. Damit ich sagen kann, das ist der Jesus, der mir geholfen hat, sollte ich jetzt anfangen, ihn kennenzulernen. Damit ich sagen kann, das ist er, auf den ich gehofft habe, sollte ich jetzt auf ihn hoffen. Wenn wir ihn jetzt kennenlernen, können wir dann zu jener Gruppe gehören. Nun, einige Menschen glauben, trotz all dieser Beweise, dass die Wiederkunft sichtbar, hörbar, mit allen Engeln global sein wird, dass irgendwie Jesus geheim wiederkommt. Ja, wir haben heute nicht viel Zeit, das ausführlich anzuschauen, aber ganz kurz. Da gibt es den Text in der Bibel, dass Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aber man sollte den Vers weiterlesen. Noch im selben Satz steht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Klingt nicht so geheim, oder? Nee, das klingt eher wie totale Auflösung. Also was meint es mit dem Dieb? Jesus sagt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, würde er wohl wachen. Mit anderen Worten, die Idee ist der Überraschung. Jesus wird überraschend kommen für sehr viele Menschen. Paulus sagt, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Interessanterweise zwei Worte, die heute oft gebraucht werden. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Aber dann sagt er zu den Christen, zu den Gläubigen, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Kurioserweise glauben heute viele Christen, dass die Gläubigen entrückt werden, heimlich entrückt werden, wie ein Dieb in der Nacht. Aber Paulus sagt, nein, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht für die Ungläubigen. weil sie werden überrascht sein. Für die Gläubigen kommt er nicht während der Nacht. Sie werden es wissen. Sie werden die Zeichen erkannt haben. Und sie wissen, er kommt sichtbar, hörbar, mit allen Engeln, mit was sie angeschaut haben. Ihr seid Söhne des Lichts. Lieber Freund, liebe Freundin, bist du ein Kind des Lichts? Hat Jesus es in deinem Herzen Licht werden lassen, so wie er am ersten Schöpfungstag gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht? Hat sein Wort Eingang gefunden in dein Herz? Hat es die Einsamkeit, das Chaos, die Finsternis vertrieben? Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir können uns vorbereiten auf die Wiederkunft, indem wir mit ihm leben und unsere Sünden ihm geben. Er wird uns von jeder Sünde reinigen und dann können wir wachen und nüchtern sein und auf die Wiederkunft warten. Nun, was wird passieren, wenn alle gläubigen Menschen mit Jesus in den Himmel gehen werden? Die, die lebendig waren und die auferstehen, die in Jesus gestorben sind und auferstanden sind, dann wird diese Welt ein sehr finsterer Ort sein. Denn Gott wird den Ungläubigen das geben, was sie wünschen. Gott gibt uns am Ende immer das, was wir wollen. Wenn wir leben wollen, gibt er uns Leben. Wenn wir den Tod wollen, gibt er uns den Tod. Alle Gläubigen sind mit Jesus im Himmel, alle Ungläubigen sind tot auf der Erde. Das heißt in Jeremia 4, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer, tohu wabohu, und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten. Die Erde sieht fast wieder so aus wie vor der Schöpfung. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Und dann sagt die Bibel in Offenbarung 20, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Satan wird 1000 Jahre auf dieser dunklen Erde sein. Warum denn das? Was um alles in der Welt soll das? 1000 Jahre Finsternis. Nun, im großen Kampf hatte Satan behauptet, dass er auch regieren kann. Und nach der Wiederkunft wird etwas für alle sehr sichtbar sein. Alle, die Jesus nachfolgen, hat Jesus zu sich genommen. Wo sind sie? Im Himmel. Wie geht's ihnen? Gut, sie sind lebendig. Und alle, die Satan nachfolgen, sind wo? Auf der Erde. Wie geht's ihnen? Gar nicht gut, sie sind tot. Jesus regiert über Tausende, Millionen von Gläubigen. Satan regiert über unzählige Tote. Das Reich Gottes ist ein Reich des Lebens. Das Reich Satans ist ein Reich des Todes. Jesus mit seinen Gläubigen ist dem Licht. Satan mit all seinen toten Untertanen ist in der Finsternis. Es wird offensichtlich, was diese beiden Reiche unterscheidet. Aber das noch mehr. Der Satan hat zum ersten Mal Zeit, wieder richtig nachzudenken, denn ihm sind jetzt buchstäblich die Hände gebunden. Deswegen heißt es, er hat eine Kette. Denn was hat der Satan bisher die ganzen tausenden Jahre gemacht? Menschen verführt. Wie oft hat er das gemacht? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Der Satan hat keinen Urlaub, er feiert auch keinen Ruhetag. Seit tausenden von Jahren hat er zum ersten Mal die Gelegenheit zu sehen, was er angerichtet hat. Aber das noch mehr. Was hat denn Satan behauptet im Himmel? Er wolle sein wie? Wie Gott. Er wollte angebetet werden. Was ist der Grund, warum wir Gott anbeten? Er ist der Schöpfer. Gott ist so fair. Ist unbeschreiblich. Nachdem Gott nach tausenden von Jahren fast jeden Anklagepunkt Satans widerlegt hat, macht er jetzt Folgendes. Er sagt, okay Satan, du hast vor dem ganzen Universum behauptet, dass du angebetet werden kannst. Du meinst also, dass du etwas schaffen kannst. Okay. Als ich die Erde geschaffen habe, war sie wie? Wüst und leer und finster. Ich habe 6 Tage gebraucht und sie war perfekt. Jetzt darfst du. Die Erde ist wieder wüst und leer und finster. Ich gebe dir nicht 6 Tage, nicht 6 Wochen, nicht 6 Monate, ich gebe dir 1000 Jahre. Jetzt bist du dran. Ich stelle mir vor, wie der Satan irgendwann anfangen wird, so aus dem Staub der Erde so kleine Staubhäschen zu machen oder so, ja? Und da reinpusten wird, wird nichts passieren. Wie er vielleicht in die Finsternis ruft, es werde Licht, wird alles finster. Und nach 1000 Jahren fällt es dem größten Dämon auf. Der kann das gar nicht. Der kann gar nichts schaffen. Er hat uns alle angelogen. Weiter heißt es auf Offenbarung 20, Vers 4. Die das Tier nicht angebetet und hatten noch sein Bild und das Mahlzeichen und so weiter. Sie wurden lebendig und regierten 1000 Jahre mit Christus. Die Gläubigen sind im Himmel bei Jesus. In Offenbarung 20, Vers 4 heißt es, ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber alle, die an Jesus glauben und mit ihm in den Himmel gehen werden, bei der Wiederkunft, werden an dem Gericht teilhaben über die Ungläubigen. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Paulus sagt später, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ein Grund, warum böse Engel uns schaden wollen, ist, sie wissen, dass wenn wir treu sind, werden wir ihr Urteil unterschreiben. Die Engel, die uns verführen wollen, die wissen ganz genau, die Dämonen, dass wir eines Tages, wenn wir treu bleiben, ein Urteil unterschreiben werden und in das Urteil dann, das Urteil verantworten werden. Es heißt in Offenbarung 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der Achtung, erst noch Verstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und was hat das mit diesen Büchern auf sich? Es heißt hier in Offenbarung 20, die Bücher wurden geöffnet. Die Werke werden angeschaut, denn nichts ist verborgen, was nicht verborgen ist, offenbar werden wird. Und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Warum dieses lange Gericht? Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir uns sehr, sehr freuen. Wir werden erstmal eine lange Schlange bilden, nicht wahr? Um mit Jesus zu sprechen, ja? Wir haben vielleicht auch unsere Spezialfragen. Ich habe eine ganze Reihe von Geschichtsfragen, die ich alle stellen möchte, ja? Ich glaube, dass im Himmel wir noch viel Geschichtsrecht bekommen werden, aber es ist eine andere Frage. Aber wir werden ganz entscheidende existenzielle Fragen haben. Nämlich, wo ist meine Oma? Oder warum ist mein Nachbar dabei? Man sagt, es gibt drei Überraschungen im Himmel, nicht wahr? Die erste Überraschung, da werden Leute nicht dabei sein, von denen wir sicher waren, dass sie dabei sein können. Zweite Überraschung, da werden Leute dabei sein, wo wir es nie gedacht hätten. Dritte Überraschung, du wirst dabei sein. Um es mal so zu illustrieren. Vor 2000 Jahren gab es einen Mann, der plötzlich damit konfrontiert wurde, dass Gott etwas zuließ, was er nicht verstehen konnte. Er war gerade erst in eines der wichtigsten Ämter der Gemeinde gewählt worden. Und er war offensichtlich sehr begabt. Der Heilige Geist hatte ihn erfüllt, wenn Stephanus predigte. Waren die Menschen hin und weg. Es war eindeutig, dieser Mann würde noch viele Menschen fürs Evangelium gewinnen. Dieser Mann wäre eine Kraft für die Gemeinde. Und kaum hatte er seinen Dienst begonnen, wurde er vor den Hohen Rat gezerrt. Dort hielt er eine der wichtigsten Predigten des ganzen Neuen Testamentes. Die Predigt, die die 70 Wochen aus Daniel 9 abschließen sollten. Die Predigt hielt nicht Petrus, nicht Johannes, nicht Jakobus, sondern eben dieser Diakon Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist mit einer Vollmacht, die wir uns kaum vorstellen können. Und dann erging das Todesurteil über ihn. Und er wurde aus dem Sanhedrin geschleppt und er sollte gesteinigt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Stephanus gesagt hat, Herr, ich liebe dich, ich weiß, du machst keine Fehler, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich verstehe nicht genau, warum jetzt erst. Wenn ich 30 Länder besucht hätte und 10 Gemeinden gegründet hätte, könnte ich es verstehen, aber ich habe doch gerade erst angefangen. Und wahrscheinlich haben sich viele der umstehenden Gemeindeglieder gefragt, also, Herr, tu doch etwas. Wir brauchen den Stephanus, ja, lass jemand anders umkommen, aber wir brauchen den Stephanus. Ist das wirklich so richtig? Stephanus wurde angeklagt, er wurde verurteilt und dann sollte er gesteinigt werden. als er dort stand, nicht wahr? Und er die Zeugen sah, die jetzt die Steine aufgehoben haben, ja, und bereit waren, auf ihn zu werfen. Als er dort zwischen diese Steine durchschaut, sieht er ein böses Lächeln. Da steht ein Mann, der hat keinen Stein in der Hand, aber der lächelt. Er hat die Kleider, die Gewänder der Zeugen. Er ist so ein bisschen der Mastermind in der ganzen Sache. Sein Name? Saulus von Tarsus. Und wahrscheinlich hat Stephanos gesagt, oh. Er sagt Folgendes. Und sie steinigen den Stephanos, da fallen die Steine auf ihn und er ruft aus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder, während die Steine auf ihn niederprasseln und er Wunden bekommt, der wahrscheinlich schon blutet. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wahrscheinlich hat er gedacht an all die Leute, die die Steine werfen. Und nachdem er das gesagt hatte, trifft ihn ein Stein an der Schläfe und er ist tot. Im nächsten Moment, 2000 Jahre sind vergangen. Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und des Autos und des iPhones hat er alles verpasst. Den nächsten Moment, er macht die Augen auf und er sieht Jesus in Herrlichkeit kommen. Ja, all die 2000 Jahre Weltgeschichte sind eh egal, kann er später erklärt bekommen. Er wird in den Wolken des Himmels entrückt, unverweslich, verwandelt und er kommt aus dem Grab hervor, wird dort auf der Wolke zu Jesus geführt und mit all den Gläubigen kommt er in die himmlische Stadt, erhält dort seine Krone, geht in seine goldene Wohnung, die Jesus vorbereitet hat, nimmt seine Krone und legt sie auf das goldene Sims und macht einen Spaziergang, einen Erkundungsspaziergang, um Neu-Jerusalem kennenzulernen. Und während er da so geht und sich freut und sagt, hallo, ah, du bist Daniel, ja, schön, ich habe immer von dir gelesen, ich war so beeindruckt von der Geschichte in der Löwengrube. Ah, Henoch, ja, du bist schon lange vor uns gewesen, ich war gut, dass du das alles hier schon so erkundet hast. Und ah, Mose, ja, das war, danke, dass du uns das Gesetz gegeben hast. Und Abraham, ja, hallo Abraham, nicht wahr? Und dann dreht er sich um und sagt, habe ich richtig gesehen? Das Gesicht kenne ich. Und ich stelle mir vor, wie er zu Jesus langsam schleicht und sagt, Jesus, ich bin mir sicher, du machst keinen Fehler. Aber was macht der da? Das letzte Gesicht, das ich gesehen habe, bevor der Stein mich getroffen hat, das war sein finsteres Lächeln. Bist du dir sicher, dass du den in den Himmel nehmen wolltest? Und Jesus sagt zu ihm, weißt du, Stephanos, ich weiß, komm mal mit, lass mich dir die Bücher zeigen. Als du gesteinigt worden bist, hast du auch gelächelt. Du hattest himmlischen Frieden und weißt du, dein Lächeln hat sein Herz durchdrungen. Und kurze Zeit später, als er auf dem Weg war, ganz viele Christen zu verfolgen, habe ich mich ihm in den Weg gestellt. Und weißt du was? Er ist vom Pferd gefallen, aber nicht nur das, er hat sein Leben umgekrempelt. Er hat sich bekehrt. Und ich habe ihn berufen, das Evangelium zu predigen in alle Welt. Und weißt du, Stephanos, du bist gesteinigt worden. Er ist mehrmals gesteinigt worden. Und er hat Schiffbruch erlitten. Und ist verfolgt worden. Und hat alle möglichen Nöte gehabt. Und er hat das Evangelium gepredigt mit einer Vollmacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Er hat sich nicht für das Evangelium geschämt. Und er hat am Ende seines Lebens gesagt, als Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Stephanos, schau dich mal um. Frag mal die ganzen Leute, die du hier siehst. Frag mal den Martin Luther und frag mal den John Wesley. Frag die mal alle, warum die im Himmel sind. Und die werden sagen, ja, wegen Paulus. Der hat nicht nur gepredigt, der hat Briefe geschrieben. Der hat mehr als die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Millionen von Menschen sind im Himmel wegen dem Römerbrief, dem Galaterbrief, dem Epheserbrief. Und dann wird Stephanos sagen, preis den Herrn, dass ich gesteinigt wurde. Jetzt verstehe ich. Das hätte Gott ihm in dem Moment gar nicht erklären können, oder? So viel Zeit hätte es gar nicht gegeben, das schnell zu verarbeiten. Das hätte er wahrscheinlich nicht mal glauben können. Und deswegen bittet Gott uns, dass wir ihm hier auf dieser Erde vertrauen. Manche Dinge kann man nicht so schnell gleich alles erklären. Manche Dinge brauchen 1000 Jahre, um zu verstehen. Aber Stephanus wird verstehen. Stephanus wird wissen, warum er gesteinigt worden ist. Und dass das kein Fehler war und kein Versehen, sondern dass Gott wusste, was er tut. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott wird uns 1000 Jahre Zeit geben im Himmel, jede Frage zu stellen, die wir haben. Und dann, wenn die 1000 Jahre vorbei sind, heißt es, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Er war gebunden, ihm waren die Hände gebunden, weil ja alle tot waren. Niemand konnte er verführen, er war alleine mit seinen Dämonen auf dieser finsteren Erde. Aber dann wird er losgelassen werden. Noch einmal wird er die Gelegenheit zur Verfügung haben, denn jetzt kommt es zur zweiten Auferstehung, der Auferstehung des Gerichts. Nicht zum ewigen Leben, sondern zum Gericht. All die Ungläubigen werden auferstehen. Und die Bibel sagt nicht, dass sie verwandelt werden. Die Bibel sagt nicht, dass sie in einem neuen, schönen Körper kommen. Wie sie ins Grab gekommen sind, so kommen sie hervor. Da sind Millionen, Milliarden Menschen, die aus den Gräbern hervorkommen, aus dem Staub der Erde hervorkommen. Wie sie dorthin gegangen sind, geschwächt und krank und mit Wunden. Sie kommen dort aus den Gräbern hervor als eine gigantische Armee. Und dann sagt die Bibel, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das himmlische Jerusalem kommt Richtung Erde. Es kommt zu dem großen Ereignis, auf das Gott seit Jahrtausenden, wenn nicht seit der Ewigkeit, gewartet hat. Die Toten stehen nicht auf, weil Satan sie auferwecken könnte. Das kann er nicht. Die Toten stehen auf, weil Jesus sich hervorruft. Er ruft sich hervor nicht zum ewigen Leben, er ruft sich hervor zum Gericht. Das sagt er in Johannes 5 ganz deutlich. Aber sobald der Satan sie sieht, wird er das tun, was er immer getan hat. Er wird diese Menschen wieder verführen. Er wird ihnen sagen, dass er sie auferweckt hat. Und das wird auch dem letzten Engel im Himmel sagen. Also Moment mal, du hast gerade 1000 Jahre Zeit gehabt und hast nichts hingekriegt. Und bei der ersten Gelegenheit behauptest du wieder, dass du etwas könntest? Satan ist völlig demaskiert, aber er wird die Menschen verführen. Das heißt, er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, denn in 4 Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Das ist eine Szene, da kommt Hollywood nicht mit. Milliarden von Menschen, alle bösen Menschen, alle Ungläubigen, aller Zeiten, versammelt in der gigantischsten Armee, die es jemals gab, wo Hitler und Stalin und Napoleon und Alexander der Große und Julius Caesar alles nur Unteroffiziere sind. Unter dem einen großen General, der sie alle vereint. Mit dem großen letzten Ziel, um diese Stadt zu kämpfen. Und wenn das passiert, und die Menschen realisieren außerhalb, dass sie in der überwiegenden Mehrzahl sind gegenüber den Gläubigen innen drin, wird Jesus Christus erhöht werden als König. Und noch einmal werden die Bücher aufgetan werden. Der Tag ist gekommen, auf den Gott schon immer gewartet hat. Der Tag, an dem zum ersten Mal in der Geschichte des Universums und zum letzten Mal alle intelligenten Wesen, die jemals existiert haben, zur selben Zeit am selben Ort sind. Das hat es noch nie zuvor gegeben, auch bei der Wiederkunft nicht. Zum ersten Mal sind alle, die jemals am großen Kampf beteiligt waren, seit Anfang, alle Menschen, gut und böse, alle Engel, gut und böse, Satan selbst, Gott, alle sind gleichzeitig am Leben. Jetzt ist der Showdown. Jetzt kann das Problem gelöst werden. Und Gott wird mit meinen Worten die Leinwand herunterfahren und noch einmal die Szenen des großen Erlösungsplanes zeigen. Vergessen Sie alle Kinofilme. Der große Kinofilm kommt. Alle Werke werden offenbar werden vor dem gesamten Universum. Denn Gott möchte nicht nur, dass die Gläubigen verstehen, warum wer gerettet und wer verloren ist. Er möchte auch, dass die Ungläubigen es verstehen und die Gerechtigkeit erkennen. Gott wird niemanden auf ewig verloren geben, bevor der nicht selbst zustimmt, dass es gerecht ist. Man wird noch einmal sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie die Liebe Gottes in seinem Gesetz das Fundament seiner Regierung ist. wie ein Engel, der höchste, der schönste, der engste Freund von ihm, anfing ohne Grund zu zweifeln, zu sündigen, eine Rebellion startete, aus dem Himmel geworfen wird, wie Gott die Welt schuf in 6 Tagen, um zu zeigen, wie er ist, wie er den Sabbat einsetzte, die Verführung der Menschen durch den Satan, wie Adam und Eva fielen, wie Gott trotzdem an ihnen festhielt, einen Plan ihnen gab, durch den er selbst ihr Erlöser werden sollte, indem er Mensch wurde. Die Geschichte, wie die Israeliten aus Ägypten befreit wurden als Beispiel für diese Erlösung, wie Mose die 10 Gebote erhielt, dieses Gesetz, damit Menschen wieder daran erinnert werden, wie Gott ist, wie durch die Geschichte Israels hindurch das Volk Israel ein Licht sein sollte für diese Wahrheit, wie sie sich immer wieder von Satan haben verführen lassen, abbringen lassen, wie die Prophetie die Weltgeschichte skizziert hatte zur Zeit Daniels, wie dann der Messias kam, gemäß den Prophezeiungen, der genau im richtigen Jahr getauft wurde und der dann ein Leben lebte in völliger Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes, denn er sagt, ich habe das Gesetz Gottes im Herzen und er war ständig, immer nur die Liebe, wie er jedem Menschen die Hand reichte, selbst wenn der fast am Versinken war. Und jeder Mensch, der dort sieht, wird sehen, ja genau, auch ich hätte diese Hand ergreifen können, wie Jesus jede Sünde vergab, die zu ihm gebracht wurde, als er lebendig auf dieser Erde war, als er vorher lebendig als Sohn Gottes im Himmel war, als er später als Hohepriester im Himmel war. Jeder konnte mit seiner Sünde zu Jesus kommen, jeder hätte Erlösung finden können. Das Blut war vergossen für alle Menschen, nicht nur für ein paar Auserwählte, die schon in der Kirche aufgewachsen sind. Jeder wird verstehen, dass niemand verloren hätte gehen müssen. Man wird sehen, wie er gequält und verspottet worden ist. Die Menschen, die damals lebten, die ihm die Dornenkrone aufs Haupt setzen, die ihn angespuckt haben, werden plötzlich verstehen, was sie damals nicht sehen wollten, was sie in ihrem Gewissen weggedrückt haben. Es wird ihnen klar vor Augen stehen. Jeder wird wissen, wann Gott in seinem Leben zu ihm gesprochen hat. Und jeder wird sehen, wie er sich dafür entschieden hat. Und wahrscheinlich wird jeder von uns auch dann an diesen Abend hier erinnert werden. Und es liegt an uns, ob wir uns an diesen Abend erinnern innerhalb der Stadt oder außerhalb der Stadt. Man wird sehen, wie Jesus gekreuzigt worden ist und wie er durch diesen schmachvollen Tod, durch die Demütigung Gottes selbst, in Wirklichkeit den Sieg errungen hat über den Satan. Man wird sehen, wie Menschen, die selbst wenig wussten von der Bibel, durch die Begegnung mit Jesus verändert worden sind und ewiges Leben haben konnten. Da werden Menschen außerhalb der Stadt sein, die die 5 Bücher Mose auswendig kennen. Und da werden Menschen innerhalb der Stadt sein, wie der Stecher am Kreuz, die nicht mehr viel verstehen konnten, aber Glauben zu Jesus hatten. Und jeder wird verstehen, dass Jesus sein Erlöser gewesen wäre. Man wird sehen, wie er von den Toten auferstand, wie die Apostel erfüllt vom Heiligen Geist in die Welt gingen und die Welt eroberten mit dem Evangelium, wie Satan versuchte, sie zu unterdrücken durch äußere Verfolgung, wie das nicht gelang, wie er seine Taktik änderte, wie er durch falsche Propheten, durch falsche Lehren die Christenheit versuchte zu unterwandern, wie das kleine Horn aufkam, das Gesetz Gottes verändert werden sollte. Die Menschen, die trotzdem daran festhielten, verfolgt wurden, bis die Prophezeiungen sich erfüllten, bis das Gericht tagte 1844 auf die Wiederkunft vorbereitete, als Jesus zum Vater kam, um dort für die Menschen als ihr Stellvertreter im Gericht einzutreten. Man wird sehen, wie die Prophezeiungen der Endzeit sich erfüllten, wie das letzte Evangelium um die Welt ging und als es die ganze Welt erreichte, dass Jesus Christus wiederkam. Und dann wird nach der Bibel im Namen Jesu sich jedes Knie beugen. Jeder Mensch, jeder Engel, Satan selbst werden niederknien und bekennen, dass Gott Recht hat. Bekennen, dass Christus der Herr ist. Gott sagt, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Gott wird niemanden auf ewig verloren geben, der nicht vorher eigenständig bekannt hat, dass das gerecht ist. Gott wartet darauf, dass der Urheber der Sünde vor dem gesamten Universum zugibt, dass es keinen Grund für die Sünde gibt, bevor die Sünde zerstört. Er möchte nicht, dass irgendwann irgendjemand sagt, aber hätten wir den noch gefragt? Gott wartet sehr lange. Aber nicht, weil er untätig ist, sondern weil er diese Sache, diese Sünde an der Wurzel ausgraben will, sodass sie nie wiederkommt. Und jeder wird dann verstehen, dass Gott gut ist. Denn alle, die an Gott geglaubt haben, selbst jetzt ist ja die Sünde noch nicht zerstört, aber alle, die an Gott geglaubt haben, Achtung, das ist sehr interessant, haben, wer ist der älteste Mensch geworden von allen, die gläubig geworden sind? Menschen werden sagen, dort im Gericht, David zum Beispiel, ja, David ist, Mose war 120 Jahre alt, oder? Mose wird sagen, ich habe 120 Jahre auf dieser sündigen Erde leben müssen, aber danach 1000 Jahre im Himmel. Nicht wahr? Obwohl die Sünde ja noch existierte, auf der Erde. Der Noah wird sagen, ich habe 930 Jahre auf der Erde gelebt, innerhalb der Sünde, aber 1000 Jahre im Himmel, wo es keine Sünde gab. Jeder, der auf dieser Erde an Gott vertraut hat, wird noch vor der Beendigung der Sünde länger in der Sündlosigkeit gelebt haben als in der Sünde. Selbst Methusalem, der 969 Jahre alt wurde, wird länger im sündlosen Himmel gelebt haben als auf der sündigen Erde, noch bevor die Sünde besiegt worden ist. Gott ist gut. Gott ist treu. Es lohnt sich, ihm zu folgen. Und dann, sagt die Bibel, fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Denn diese Menschen haben zwar bekannt, dass Gott gerecht ist, aber ihr Herz ist nicht verändert. Sie lieben ihn nicht. Sie sind überwältigt von den Fakten. Es gibt keine Gegenargumente mehr. Sie geben zu, dass Gott recht hat, aber sie hassen ihn noch genauso. Sie würden weiter gegen ihn kämpfen. Und Feuer fällt vom Himmel. Dieses Feuer ist ein Symbol für die, haben wir gelernt, Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, die sie am Ende verzehrt. Denn Liebe verzehrt die Sünde. Sünde trennt, Liebe vereint. Liebe tötet Sünde. Wehe dem, der sich so sehr mit Sünde identifiziert, dass er vor der Liebe Gottes nicht bestehen kann. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in Feuer und Schwefelsee geworfen. Aber dort werden sie nicht ewig gequält werden, wie manche glauben, sondern es heißt, da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, das ich verzehrte. Ich habe dich zur Asche gemacht auf der Erde. Du bist für immer dahin. Die Bibel lehrt sehr deutlich, dass die Menschen verbrennen werden. Sie werden nicht in alle Ewigkeit brennen, denn das wäre so ungerecht. Sondern sie werden verbrennen gemäß ihren Werken und werden sein, als wären sie nie gewesen. Und dann sagt die Bibel in Nahum 1, Vers 9, die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Es wird nie, nie wieder Sünde und Rebellion geben. Und dann sagt die Bibel, siehe, ich mache alles neu. Und das sind nicht nur vage Verheißungen, das sind die wahrhaftigen und gewissen Worte Gottes. Er sagt, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Schon Jesus hatte gesagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich weiß nicht, wie die Grundstückspreise hier in Upstadt sind. Leute wollen sich Häuser kaufen, nicht wahr? Und müssen viel Geld bezahlen für Grundstücke. Hier kommt die gute Nachricht. Dieses Land hier. Und zwar buchstäblich dieses Land, nicht irgendwo im Himmel. Dieses Land hier kann dir gehören. Und zwar umsonst. Dauert noch ein bisschen, über 1000 Jahre. Aber es kann dir gehören. Du wirst es erben, wenn du ihm vertraust. Und Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Gott aus dem Himmel herabsteigen. Diese Stadt ist so gewaltig. Sie bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß mit der Rohr auf 12.000 Stadien die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Ein Stadion sind 185 Meter. Weiß jemand, was 185 mal 12.000 sind? 2.220 Kilometer. Heißt auf Deutsch, wenn ich heute Abend zu Fuß aus dem Kältehaus Upstadt, ich habe vorhin nachgeschaut auf Google Maps, 2220 Kilometer aus diesem Kältehaus in eine Richtung gehe, weiß jemand, wo ich rauskomme? In Athen. Vom Kältehaus Upstadt bis Athen sind es ungefähr 2200 Kilometer. Also man müsste vielleicht noch ein, zwei Kurven gehen, damit es genau 2220 sind, aber so ungefähr, ja? Vielleicht bis zum Ende der Suburbs von Athen oder so. Das heißt, wenn man an der Ecke der Stadt Neu-Jerusalem steht und man guckt von einer Ecke da bis ganz nach hinten, dann ist das wie vom Kältehaus Upstadt bis nach Athen so lang. Und dann, wenn man jetzt in die andere Richtung schaut, ist es vom Kältehaus Upstadt bis nach Athen. Jetzt kommt's, Achtung, festhalten. Und wenn man dann nach oben schaut, ist es vom Kältehaus Upstadt bis nach Athen. In dieser Stadt ist genügend Platz. Nun, manche denken, die Stadt ist ein Kubus. Ich glaube persönlich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Die Bibel sagt auch, wie hoch die Mauern sein werden. Die Mauern sind viel kleiner. Es könnte sein, dass dieser höchste Punkt nur ein höchster Punkt ist. Dass die gleich groß sind und dann an einem Punkt alle zugehen. Das ist nur meine persönliche Christopher-Kamp-Spekulation. Steht nicht in der Bibel. Könnte sein, dass die neue Stadt aussieht wie eine Pyramide. Nicht erschrecken. Ja? Also nur für den Fall. Aber heute gibt es Leute, die sagen, oh, Hilfe, Pyramiden. Ja, schlimm, satanisch. Ja? Wenn wir in den Himmel kommen, bitte nicht aus dem Himmel wieder zurück wollen, nur weil es eine Pyramide sein könnte. Ja? Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Und dann heißt es hier, ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Jesaja 65, Vers 17 sagt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, wenn wir uns dort alle treffen werden, irgendwo auf den Straßen von Neu-Jerusalem und sagen, weißt du noch damals in Obststadt 2019, ah ja, so grau alles, nicht wahr? Kann mich kaum noch daran erinnern. Ja, so vage vielleicht noch. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr daran vernommen werden. Alle Tränen. Liebe Freunde, es wird noch Tränen geben während der 1000 Jahre. Noch manche Träne wird vergossen werden, wenn wir sehen, dass Freunde sich gegen Jesus entschieden haben. Und manche Träne wird vergossen werden, wenn wir sie draußen vor der Stadt sehen, in Rebellion gegen Gott. Aber dann wird Gott alle Tränen abwischen. Es wird keine Trauer mehr geben. Jesaja 65, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Manche Leute denken, der Himmel ist irgendwie nur so ein Schlaraffenland, wo man da sitzt und Harfe spielt, nicht wahr? Und dann irgendwie einem die veganen Hähnchen in den Mund fließen oder so. Weit gefehlt, wir werden Häuser bauen. Also, noch ein Tipp, noch gute Nachricht für heute Abend. Manche Menschen leben dafür, ein Eigenheim zu haben, nicht wahr? Sie nehmen einen irren Kredit auf und schuften dann jahrzehntelang, um ein Reihenhaus abzubezahlen, das genauso aussieht wie alle Häuser sonst in der Siedlung. Ja, und dann irgendwie die letzten 10 Jahre des Lebens darf man sich freuen, das ist mein Haus. Es gibt eine bessere Variante. Wer auf Jesus vertraut, wird einmal ohne Kredit und ohne jahrzehntelanges Abschuften sich ein Haus bauen können, das nicht so aussieht wie alle anderen, sondern ganz genau so, wie du es möchtest. Also ob das jetzt mit 26 Zimmern ist oder mit einem Siebeneck, nicht wahr? Oder ob du wie ich dann direkt einen Fluss durch das Haus bauen lässt, nicht wahr? Damit du mit deinem Delfin immer direkt zum Haus kommen kannst oder so. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Vielleicht lohnt es sich mal drüber nachzudenken, jetzt schon ein paar Pläne zu zeichnen, ja, wie das so sein könnte. Ja? Man kann es immerhin noch upgraden im Himmel. Aber mal zu überlegen, ich glaube, wir sollten uns mehr Gedanken machen über den Himmel. Ganz praktisch. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn wir zu Jesus kommen und sagen, du, ich habe eine Frage, ich weiß schon, lass mich dir erzählen. Und das Schönste am Himmel wird sein, er wird wie sein? Ewig. Da wird kein Zeitdruck mehr sein. Nicht wahr? Das macht uns so krank, nicht wahr? Wenn wir dann zu Jesus kommen wollen und wir haben so eine dringende Frage, die uns auf dem Herzen brennt und wir sehen diese ewig lange Schlange, dann können wir sagen, ach weißt du, kein Problem, ich komme in 10.000 Jahren wieder. Wen juckt's? Dann hat ja die Ewigkeit gerade erst angefangen. Kein Zeitdruck mehr. Was wird das für ein Leben sein? Die Bibel sagt in Jesaja 65, das Löwe und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg. Und dann steht hier, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz kommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir können es uns eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht kann ich das so erklären. Wer von uns macht gerne Geschenke? Wer gehört zu denjenigen, die, wenn sie ein Geschenk machen, es am liebsten gleich verraten, was es ist? Also mein Opa ist so, ja? Wenn der, und meine Frau auch ein bisschen. Die können kaum an sich halten, ja? Die wollen es gleich erklären, nicht wahr? Und erzählen. Ja? Und dann geben sie vielleicht mal so einen Tipp, oder? Und ich glaube, Gott ist auch so ein bisschen, er macht uns dieses Geschenk. Aber er weiß, auf dieser dunklen Erde, da brauchen wir ein bisschen Anreiz. Ja? Und er kann es kaum erwarten, deswegen fängt er uns an, schon in Offenbarung 21 und 22 so ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Aber wie bei jedem guten Geschenk behält er das Beste, glaube ich, noch in der Hinterhand. Er sagt uns all die Dinge, dass wir sagen, oh, da wollen wir hin. Aber wenn wir da sind, wenn wir dort sind, werden wir sagen, wow, hätte ich das gewusst? Es wird noch viel schöner sein, als wir uns jemals das vorstellen können. Und deswegen sagt Paulus in unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Er sagt, wenn ich all die Sorgen meines Lebens in die eine Waagschale, wenn ich eine Sorgen hier in die Waagschale nehme und die Ewigkeit in die andere und frage, was ist gewichtiger? Was macht die Waage? Vielleicht sagst du aber, Paulus, du verstehst nicht, mein Leben ist so hart. Paulus würde antworten, weißt du, ich bin mehrmals gesteinigt worden. Ich bin verfolgt worden. Ich bin gehasst worden. Ich bin mehrmals fast umgekommen. Und meine eigene Gemeinde hat mich oft auf Distanz behandelt. Ich hatte ein wirklich hartes Leben. Paulus wusste, was es heißt, Schwierigkeiten zu haben. Und dieser Paulus sagt, unsere Sorgen und Schwierigkeiten in diesem Leben sind vergleichsweise leicht und vergleichsweise schnell vorübergehen, selbst wenn sie ein paar Jahre dauern. Denn was sind ein paar Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Wir wollen heute enden mit diesem letzten Bibelvers, diesem Bibelabschnitt. In Titus 2, Vers 11 steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Lieber Freund, liebe Freundin, egal wer du bist, ob du die Bibel gut kennst oder gerade erst anfängst, sie kennenzulernen, Jesus ist für dich gestorben, er ist heilbringend für dich. Sie nimmt uns in Zucht, das heißt Erziehung, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das Evangelium bereitet uns vor, jetzt schon uns auf den Himmel vorzubereiten, jetzt schon so zu leben, als würden wir himmlische Atmosphäre atmen, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Weil Jesus für uns gestorben ist, können wir jetzt schon mit ihm leben und darauf warten, dass er wiederkommt, um sich zu uns, um sich zu ihm zu holen, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst sein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus hat alles für dich gegeben. Was wirst du ihm antworten? Wir wollen heute Abend uns die Frage stellen, was ist meine Antwort auf Jesu Angebot? Möchtest du dich persönlich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten? Amen.